Drama im Kimmich-Poker. Wie geht's weiter, nachdem die Bayern jetzt das Vertragsangebot zurückgezogen haben? Außerdem ist Max Eberl ein Jahr im Amt. Wir blicken drauf, wie er sich geschlagen hat bei den Bayern. Er selbst wollte sich in der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel keine Note geben. Ja, wir bewerten ihn heute mal. Und außerdem sprechen wir noch über das Thema Aufstiegsklauseln. Denn wie jetzt herausgekommen ist, haben nicht nur Kane und Musiala eine Klausel. Es gibt wohl auch noch einige andere Namen beim FC Bayern München, die sich ja eine solche Klausel in den Vertrag schreiben lassen haben. Das die heutigen Themen bei FCB Inside Headlines. Mit an meiner Seite Vieco und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Ja, ein Thema, was jetzt die letzten zwei Tage für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, ist das Kimmich-Thema. Vertragsverlängerung ist so der letzte große Baustein, wie wir es letzte Woche ja auch schon in Headlines diskutiert haben bei den Bayern, der jetzt noch gelöst werden muss, die größte Baustelle. Vieco, da gab es jetzt die letzten Tage sehr viele Schlagzeilen. Es heißt, die Bayern sollen ihr Angebot zurückgezogen haben, was wohl auf dem Tisch lag. Kannst du uns da ein bisschen mehr zum aktuellen Stand erzählen?
Ja, die Meldung kam relativ überraschend, oder ist relativ, kann man streichen, sie kam sehr überraschend, weil eigentlich die Tendenz in den letzten Tagen mit Blick aufs vergangene Wochenende, ja, hat vieles darauf hingedeutet, dass das Thema Vertragsverlängerung Kimmich auf der Zielgeraden ist. Es gab mehrere Berichte aus dem In- und Ausland, unter anderem Romano, aber auch AZ oder eben die Münchner Medien, die gesagt haben, hey, die Gespräche sind auf der Zielgeraden. Es gab sogar Gerüchte, dass es diese Woche auf der Jubiläumsfeier verkündet werden könnte, sozusagen als Geschenk an die Fans. Ja, Pustekuchen. Diese Woche kam dann völlig überraschend dann oder quasi unmittelbar darauf kam die Meldung von der Bild. Bayern zieht ein Angebot zurück im Kimmich-Poker und wurde dann auch von allen Seiten bestätigt. Ja, und jetzt stehen wir da. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist einfach der, dass die Bayern genervt sind, die Verantwortlichen sind genervt. Kimmich spielt auf Zeit, das wissen wir auch alle. Wir sprechen gefühlt schon seit letzten Sommer über dieses Thema Kimmich-Verlängerung. Und er hat einfach noch keine Entscheidung getroffen und möchte auch, so wie es scheint, ad hoc keine treffen. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist jetzt sozusagen Ende Februar, Anfang März. In knapp 4 Monaten läuft der Vertrag aus und die Bayern sitzen natürlich auf heißen Kohlen. Stichwort Kaderplanung. Ja, wenn so ein Spieler wie Kimmich sich entscheidet, den Verein zu verlassen, musst du dich zwangsläufig um Ersatz sozusagen bemühen oder umschauen. Und das kannst du ja auch nicht von heute auf morgen tun. Also die Verantwortlichen wollen Planungssicherheit und haben deswegen gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, haben das Angebot zurückgezogen. Es gibt, man munkelt, es gibt Berichte, dass sozusagen im Aufsichtsrat Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge treibende Kräfte sein sollen, die gesagt haben, okay, das geht so nicht mehr weiter, wir können ihm da quasi nicht unendlich Zeit lassen und er kann uns ja nicht an der Nase herumführen. Ich meine, der Druck auch, sag ich mal, von den Medien, von den Fans wird immer größer, weil bei jeder PK, bei jeder Interviewrunde kam die Frage, wie sieht es bei Kimmich aus, wie sieht es bei Kimmich aus? Und wir wissen alle, nach den Verlängerungen von Musiala und Davis und Neuer wurde der Druck noch größer, weil jetzt einfach so das letzte Puzzlestück fehlt. Und Kimmich selbst hat ja immer gesagt, ja, er will abwarten, wie ist so die sportliche Entwicklung und will sich das in Ruhe anschauen. Und wenn man ehrlich ist, liegen jetzt alle Karten auf dem Tisch. Also er weiß, dass Musiala und Davis bleiben, das sind zwei absolute Leistungsträger. Die Bayern haben ihm das Kapitänsamt quasi öffentlich angeboten, wenn Neuer geht. Und mehrere Medien berichten auch, dass das Angebot, das zurückgezogen wurde, auch eine Gehaltserhöhung beinhaltet. Das heißt, im Grunde hat Kimmich das All-Inclusive-Paket bekommen. Ja? Also, er war ja mal ein Kandidat, wo auch das Thema Gehaltseinbußen im Raum stand. Das hat man sozusagen vergessen oder das hat er auch wegdiskutiert, was auch verständlich ist. Aber wie gesagt, Kapitänsbinde, Gehaltserhöhung, sportliche Perspektive, da ist wirklich die Frage, worauf wartet er noch? Und dementsprechend sind da einfach ist der Geduldsfaden, sage ich mal, nicht gerissen, aber der ist stark strapaziert und die Verantwortlichen wollen damit, glaube ich, auch ein Zeichen setzen, dass sie wieder zurück in den Driver's Seat kommen, dass sie einfach sozusagen bestimmen, wieder das Tempo und wieder die Zügel in die Hand nehmen, weil in den letzten Wochen, Monaten hat man das Gefühl gehabt, es dümpelt vor sich hin, die Bayern warten einfach, bis der Spieler sich entscheidet und das ist nicht Bayern-like. Und dementsprechend kann man diese Entscheidung durchaus nachvollziehen und ist eigentlich, auch wenn man ehrlich ist, mit Blick auf die kurze Restlaufzeit einfach nur schlüssig.
Du hast es angesprochen, in den letzten Wochen und Monaten gab es schon einige Vertragsverhandlungen bei den Bayern. Es gab auch einige harte Verhandlungen. Nie hat es so geschehen, als ob es jetzt komplett aus dem Ruder läuft. Ich meine, mit Musiala ist man sich sowieso einig geworden, mit Davis. Der Poker sehr kompliziert, ist man am Ende dennoch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Bei Kimmich klingt es ja bisher wie die härteste Maßnahme der Bayern. Meinen es die Bayern denn auch wirklich ernst? Heißt, könnte es passieren, dass Kimmich dann entsprechend die Bayern verlassen muss?
Ja gut, ich meine, wie gesagt, aktuell ist momentan auch keine Funkstille, sondern da gibt es wohl noch Kontakt, es laufen Gespräche, aber es ist definitiv eine ernste Lage. Da braucht man nur in die Vergangenheit zu schauen. Die älteren Fans unter uns werden sich daran erinnern, beziehungsweise wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, ist nicht das erste Mal, dass die Bayern zu so einer Maßnahme greifen. Ich weiß noch, 2005 hat man bei Michael Ballack genauso agiert. Auch da ist der Vertrag ausgelaufen. Auch da haben die Bayern ihm ein sehr attraktives Finanzpaket hingelegt. Er hat gezögert. Und was ist passiert? Die Bayern haben damals sogar öffentlichkeitswirksam, ich glaube sogar im Rahmen einer Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung, das Angebot zurückgezogen. Und am Ende des Tages ist Ballack dann im Sommer 2006 ablösefrei zum FC Chelsea gewechselt. Und wenn man so ein bisschen auch weiterschaut, 2019 ähnliches Thema, David Alaba ist, glaube ich, allen Bayern-Fans immer noch sehr schmerzhaft im Gedächtnis. Auch da gab es lange, lange Verhandlungen. Es gab eine öffentliche Schlammschlacht zwischen Berater und den Bayern. Auch da sind die Bayern ans finanzielle Maximum gegangen, aber anscheinend für den Spieler oder den Berater nicht gut genug. Und auch da haben dann die Bayern öffentlich erklärt, das Angebot ist sozusagen vom Tisch. Und auch da ist der Spieler dann am Ende des Tages, am Saisonende, ablösefrei Richtung Madrid gewechselt. Und da sieht man, dass dieses Drohszenario oder dieses Szenario durchaus realistisch ist. Beide Personen, die ich angesprochen habe, sind in der vergleichbaren oder waren in einer vergleichbaren Situation wie Kimmich. Ende 20, mit Bayern viel gewonnen, viel erreicht, Lockrufe aus dem Ausland, nochmal eine neue Erfahrung. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen und dementsprechend ist für mich jetzt, ist es sogar eher Tendenz Richtung Abschied. Also wenn ich gesagt hätte, vor 2-3 Wochen war es vielleicht noch so 70-30, dass er bleibt. Mittlerweile würde ich gefühlt für mich, würde es umdrehen zu 30-70. Aber um da den Bayern-Fans vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, es gab auch ein Positivbeispiel. Ich glaube, 2014 war das, gab es auch Gespräche mit Philipp Lahm über eine Verlängerung. Auch da haben die Bayern lange, lange auf ihn gewartet. Auch da wurde das Angebot zurückgezogen. Auch da schienen die Fronten verhärtet. Man hat am Ende des Tages aber doch noch eine Lösung gefunden. Wir alle wissen, dass Philipp Lahm bei Bayern geblieben ist, seine Karriere da dann auch beendet hat. Aber es gab diese Fälle schon in der Vergangenheit. Zweimal negativ ausgegangen, einmal positiv. Dementsprechend, es ist möglich, aber klar ist auch, nur zu den Rahmenbedingungen, die Bayern sozusagen jetzt festlegen, und es wird definitiv kein Selbstläufer.
Ja, im Fußball muss man ja schon irgendwie immer vom Worst Case ausgehen, man muss langfristig planen, Sebastian, deswegen darfst du jetzt mal kurz einen Kaderplaner spielen, wenn Kimmich gehen sollte, wer kann ihn ersetzen qualitativ und wer könnte ihn ersetzen? Gibt es Namen, die dann in den Medien bereits diskutiert werden?
Ja, erstmal ist zu sagen, dass Kimmich gerade dieses Jahr, wenn man sieht, was er für eine Leistung bringt, wirklich schwer zu ersetzen wäre. Man könnte jetzt erstmal schauen, wenn er dann wirklich gehen würde, dass man ihn intern ersetzt. Wir wissen ja, die Bayern haben mit Palinja einen sehr, sehr teuren Mittelfeldspieler gekauft. Da sollte es dann aber auch eigentlich einen Systemwechsel geben unter Tuchel mit der oft zitierten Holding Six. Da könnte man natürlich sagen, okay, man geht wieder auf dieses System, lässt eher Palinja den Abräumer spielen und Pavlovic spielt dann ein bisschen mehr in dieser Kimmich-Rolle, macht noch mehr den Spielgestalter, was er jetzt teilweise auch schon übernommen hat. Das wäre eine Möglichkeit, aber das hätte halt schon einen Systemwechsel zur Folge. Dann gäbe es die große Ironie der Geschichte, dass man jetzt halt doch wieder mehr auf Leon Goretzka setzen müsste, der ja eigentlich schon abgeschrieben war, der schon Verkaufskandidat war. Jetzt war es eigentlich so, dass der sogar noch in der Fressordnung vor Palinja war. Also wenn jetzt Pavlovic nicht da war, dann hat eigentlich eher Goretzka gespielt als Palinja. Das würde ja bedeuten, wenn er auch vorhat, seinen Vertrag noch auszusitzen, dann wäre er wahrscheinlich vorne dran. Dann hätten wir so ein Duo mit Goretzka und Pavlovic da. Dann gibt es ja noch einen jetzt schon Bayern-Spieler, also Neuzugang, Tom Bischoff, sehr junger Spieler. Ich denke halt, dass es ein bisschen früh sein wird, den wirklich zu einem Kimmich-Nachfolger aufzubauen. Aber er spielt die Position, spielt im zentralen Mittelfeld und irgendwas wird man sich ja auch dabei gedacht haben. Ich glaube auch, dass so ein bisschen das Ziel ist von Max Eberl nach den teuren Vertragsverlängerungen mit Musiala, mit Davis, da auch junge Spieler zu holen, die nicht so viel Gehalt verdienen. Bischoff ist da ein gutes Beispiel. Und um die so eine Bayern-Mannschaft aufzubauen oder die jedenfalls in eine Bayern-Mannschaft zu integrieren, vielleicht wäre dann so ein Kimmich-Abgang auch der Startschuss dafür, dann wirklich den Jungen mehr eine Chance zu geben. Mit dem Credo ist ja Eberl auch irgendwie angetreten. Also vielleicht zieht das auch durch. Oder man sagt, okay, Kimmich geht weg. Und es gibt ja jetzt auch schon Meldungen, dass die Bayern die Scouts ausgesendet haben, um nach einem Ersatz auch auf dem Transfermarkt zu suchen. Da gibt es Namen, die immer wieder gespielt wurden, zum Beispiel Martin Zubimendi. Schon im letzten Jahr unter Tuchel war er immer ein Kandidat, ist dann, war sehr begehrt, ist bei Real Sociedad geblieben. Arsenal soll immer dran sein. Vielleicht verstärken die Bayern jetzt da nochmal das Interesse. Der hat eine Ausstiegsklausel für 60 Millionen. Also das wäre einer, den man da integrieren könnte. Dann gibt es noch den ewigen Frenkie de Jong, der wird immer wieder genannt bei Bayern. Das wäre auch ein Spieler fürs zentrale Mittelfeld, aber da wissen wir, dass er einen sehr hochdotierten Vertrag hat bei Barcelona. Also das wäre auch nicht billig, ist die Frage, ob er dann billiger wäre als Kimmich. Also insgesamt wäre schon immer noch die beste Lösung für die Bayern. Man findet eine Lösung mit Kimmich. Ich glaube auch, dass es jetzt an der Zeit ist für Kimmich auch einfach mal diesen Sprung zu machen, nicht mehr ewig zu überlegen. Er hat ein gutes Angebot wohl vorliegen und ich finde auch, er kann nicht immer sagen, ich will genauso viel verdienen wie Musiala. Klar, Musiala ist jünger und noch nicht lange so lange dabei, aber er muss sich ja auch anschauen, wie viele Vereine wollten wirklich einen Jamal Musiala gerne verpflichten und wie viele wollen ihn dann verpflichten. Das ist auch eine Altersfrage. Er ist jetzt auch schon 30, da hat er naturgemäß nicht die Optionen, wie so ein Jamal Musiala sie hat. Und dann kann er auch nicht komplett das finanzielle Paket wie ein Musiala verlangen. Also ich denke, er muss nicht so weit über seinen Schatten springen, um ein gutes Angebot des FC Bayern anzunehmen. Und das ist der Verein, für den er viel Herzblut gegeben hat. Und ich denke, die beste Lösung, auch wenn wir jetzt mal nach Ersatz gesucht haben, wäre immer noch, dass Kimmich verlängert.
Ja, wir können festhalten, der Kimmich-Poker ist in einer sehr, sehr heißen Phase. Ich werfe jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, dass sich das Ganze im März dann wahrscheinlich auch klären muss, damit die Bayern Klarheit haben, damit der Spieler Klarheit hat. Heißt eine Baustelle, die Max Eberl jetzt nicht ganz abhaken konnte. Dennoch, um über Max Eberl zu sprechen, der jetzt seit dem 27. Februar sozusagen offiziell oder mit dem heutigen Tag offiziell ein Jahr und ein Tag in seinem Amt als Sportvorstand ist. Blicken wir mal auch auf seine bisherigen Erfolge zurück, auf seine bisherigen Tätigkeiten beim FC Bayern und wollen mal da so eine kleine Benotung abgeben. Ein Jahr Eberl beim FC Bayern München. Virgo, wie ist denn seine Bilanz, wenn wir jetzt eben Kimmich außen vor lassen?
Gut, auf dem Konto stehen 0 Titel. Er kam ja sozusagen letzte Saison im März, wo die Bayern ja noch zumindest in der Champions League dabei waren. Die Bundesliga hat zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht entschieden, aber schwierig. Also titelseitig sieht es erstmal ein bisschen mau aus. Und dann gab es ja die ganzen Vertragsthemen. Wenn du mich jetzt vor 3-4 Wochen gefragt hättest, was für eine Note würdest du ihm geben, also vor der Davis- und Musiala-Verlängerung, hätte ich gesagt, boah, das geht eher Richtung 3-4, weil einfach zu viele Themen offen waren. Man muss aber sagen, er hat jetzt dann auch in den letzten Wochen persönliche oder erste Folge geliefert mit den beiden Verlängerungen. Wir haben ja gehört von Musiala, dass er eigentlich schon nach Weihnachten oder zu Weihnachten den Bayern sein Go gegeben hat und dass sich dann eben das ganze Vertragswerk noch gezogen hat. Und bei Davis haben wir auch schon vor Weihnachten gehört, dass es da gute Gespräche gibt und dass es im Sommer ja fast auch schon so weit gewesen wäre, wenn der Aufsichtsrat nicht geblockt hätte. Also er hat im Hintergrund seine Arbeit gemacht. Er hat mit Musiala und Davis zwei große Baustellen geschlossen. Die neue Baustelle ist, sage ich mal, die schließt sich von alleine, weil da gab es, glaube ich, keine großen Verhandlungen, sondern man hat sich hingesetzt und hat da einfach gesagt, willst du? Ja. Und dann hat man nochmal ein paar Zahlen wahrscheinlich hinhergeschoben und dann war das Ding eigentlich fix. Klar, Kimmich ist haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube aber, da kann man Eberl wenig irgendwie ankreiden, weil einfach der Spieler nicht möchte. Ich glaube, Eberl würde sehr gerne und hat da auch viel rein investiert. Da muss man jetzt ein bisschen abwarten. Was mich so ein bisschen, was auffällt, ist auch, er war schon in den letzten Monaten teilweise sehr, sehr dünnhäutig. Also das hat man jetzt auch gesehen. Wir waren ja, sind regelmäßig Gast in der Mixzone und erleben das ja hautnah, wie er da sozusagen auftritt. Und gerade nach Spielen, wo die Bayern nicht gut waren, was in dieser Saison leider des Öfteren vorgekommen ist. So ehrlich muss man sein, auch wenn man in der Bundesliga Tabellenführer ist und im Achtelfinale steht. Aber es gab ja auch das Pokalaus und andere Spiele, wo die Bayern einfach nicht abgeliefert haben, da war er schon teilweise sehr, sehr dünnhäutig. Da hat er auf Fragen von Journalisten sehr schnippig reagiert und man hat gemerkt, wenn man so reagiert, dann trifft es einen, ja, oder beziehungsweise da muss, oder da warte ich von einem Sportvorstand des FC Bayern mit so viel Erfahrung, einen souveräneren, einen ruhigeren Auftritt und da hat er sich zwar gebessert in den letzten Wochen, aber dennoch, er ist da schon so ein bisschen, teilweise aus der Haut gefahren. Ich will ihn aber auch zugute halten und das muss man auch in die Benotung dann mit reinfließen, bevor ich quasi meine Note ausspreche. Er ist in kein einfaches Umfeld reingekommen. Ja. Wir wissen alle, er ist gekommen, als Thomas Tuchel sozusagen schon feststand, dass er geht und dann kam er mit dem großen Amt, einen Trainer zu finden. Es hat sich ewig gezogen. Ich glaube nicht, dass die Trainer sozusagen den FC Bayern abgesagt haben, weil Max Eberl die Gespräche geführt hat, sondern die Trainer haben abgesagt oder beziehungsweise wollten nicht, weil der FC Bayern zum damaligen Zeitpunkt einfach sehr, sehr chaotisch gewirkt hat mit den vielen Trainerentlassungen. Und das war kein einfacher Job, da einen Trainer zu finden. Am Ende des Tages hat er Vital Kompany gefunden, der sich ja jetzt, sage ich mal, als Glücksfall entpuppt hat, stand jetzt. Und er hatte auch massiven Druck vom Aufsichtsrat, das darf man auch nicht vergessen. Also er hat die ganz klare Aufgabe, er muss die Gehaltskosten senken, muss aber zeitgleich einen titelfähigen Kader auf die Beine stellen. Und bei Bayern heißt titelfähig natürlich Bundesliga, aber primär Champions League. Und wir haben es jetzt gerade gesehen mit den Verlängerungen, Spieler wie Davis und Musiala, die auf ihren Positionen definitiv in die Kategorie Weltklasse fallen, die kicken halt nicht für 2,50 €, sondern die haben zahlreiche Angebote und die musst du am Ende des Tages auch finanziell locken oder dem was bieten. Und da konnte er nicht wirklich einsparen und da hat er noch ein paar To-Dos, aber wie gesagt, er hat den Druck, dass er wirklich einsparen muss. Auch bei den Spielausgaben muss er diesen Sommer definitiv sich ein bisschen zusammenreißen, sondern wir wissen alle, das Geld ist knapp, das haben die Verantwortlichen oft genug betont und er muss erstmal verkaufen, bevor er einkaufen kann. Also summa summarum für mich, würde ich mal sagen, eine 2-, ja, gerade durch die letzten Verlängerungen hat er da nochmal, ist er von befriedigend auf 2 gerutscht. Wenn er jetzt noch Kimmich abschließt, dann gebe ich ihm vielleicht sogar eine 2+. Aber im Großen und Ganzen für das erste turbulente Jahr kann man ihm da schon eine 2- aussprechen. Und natürlich wird ein Sportvorstand am Ende des Tages auch am sportlichen Erfolg gemessen. Deswegen lass uns die Frage gerne nochmal Ende Mai diskutieren, wenn dann wirklich die Titel vergeben wurden, sogar die Silberware. Deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, um ihm da für die Saison jetzt noch eine Note zu geben.
Ja, passt ja ganz gut zeitlich, dann nennen wir es jetzt mal Halbjahreszeugnis, wie zur Schulzeit. 2- steht da drin. Wir haben heute jetzt über die To-Dos gesprochen, die schon erledigt wurden, über, ich nenne sie jetzt mal Erfolge, die Max Eberl auch irgendwo verbuchen konnte beim FC Bayern. Klar, Sebastian, ist ein sehr mächtiges Amt bei den Bayern, ein Amt mit sehr viel Verantwortung. Verantwortung bringt auch immer Probleme mit sich, die man lösen muss. Was ist denn so Max Eberls größtes Problem beim FC Bayern, was mit dem er sich konfrontieren muss?
Ja, Rico hat es ja schon angeschnitten. Aufsichtsrat ist das Stichwort. Vor allem die mächtigsten Männer im Aufsichtsrat, nämlich die Altbosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die machen ihm schon gehörig Probleme. Wir haben das schon letzten Sommer gesehen. Er wollte eigentlich den Jonathan Tah-Transfer fix machen und dann haben sich Hoeneß und Rummenigge von oben eingemischt, haben gesagt, das ist zu teuer, das geht so nicht. Und dann musste dieser Transfer platzen. Dafür hat Eberl dann öffentlich ganz schön einstecken müssen. Wir erinnern uns noch, Leverkusen-Boss Caro hat ja gesagt, er hat den Respekt verloren für Eberl oder hat keinen Respekt für Eberl. Das ist natürlich schon hart und ich glaube, man war sich schon einig mit Tah und da musste dieser Transfer platzen. Das ist ja auch ein gewisser Gesichtsverlust für Eberl. Und jetzt gibt es ja wohl wieder bei Kimmich genau das gleiche Problem. Eberl ist einer, der setzt nicht gerne Deadlines, der lässt sich da gerne Zeit. Dem ist auch wichtig, die Atmosphäre bei diesen Gesprächen, das betont er immer wieder. Und ich glaube halt einfach, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gerade in diesen Vertragsverhandlungen sind die eher alte Schule, die sagen, irgendwann ist gut, irgendwann muss eine Entscheidung her. Und das stimmt ja auch zu einem gewissen Grad. Ich glaube nur einfach, dass sich die Zeiten auch ein bisschen geändert haben, seit Hoeneß und Rummenigge an der Macht waren. Die Spieler werden jedes Jahr oder jede Transferphase immer mächtiger, deren Berater mit dazu. Die haben einfach viel mehr Einfluss, weil sie sich immer umschauen können nach anderen Vereinen. Klar, das war zu Hoeneß Zeiten auch noch so, aber diese Konkurrenzsituation jetzt auch von den anderen Vereinen, die teilweise finanziell besser aufgestellt sind, ist schon eine andere Wettbewerbssituation. Und ich denke, das ist halt das Problem, was Eberl hat in seinem Job. Das konnte er aber auch vorher wissen. Wir wissen ja ganz genau noch, dass Kahn und Salihamidzic genau das gleiche Problem hatten. Da war Uli Hoeneß auch stinksauer, dass er nicht informiert wurde über die Nagelsmann-Entlassung. Er möchte halt da einfach eingebunden werden. Das sind die Gegebenheiten beim FC Bayern. Ich glaube auch, dass Karl-Heinz Rummenigge oft so ein bisschen vergessen wird. Der zieht schon auch noch ziemlich an den Strippen im Hintergrund. Und da wusste Eberl, dass er sich drauf einlässt. Ich denke, er dachte auch, dass er das ein bisschen besser moderieren kann. Und er wird jetzt halt immer mehr sehen bei immer mehr Entscheidungen, dass die beiden sich da weiterhin einmischen. Was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass Eberl damit, glaube ich, nicht gut klargekommen ist schon zur Red Bull-Zeit. Ich glaube, dass bei RB Leipzig ist das halt eine andere Dynamik. Da steht ein großer Konzern im Hintergrund. Da muss man sich ja auch gewisse politische Einflussnahme irgendwie hinnehmen. Da ist Eberl auch nicht gut klargekommen. Jetzt ist die Frage, ob er damit auf die Dauer gut klarkommt. Ich glaube, am besten hat es ihm gefallen in Gladbach. Da war er die klare Nummer eins. Da hat er die volle Verantwortung gehabt und konnte letztlich machen, was er wollte. Und das wird es beim FC Bayern nie geben. Und ich denke, der Erfolg oder Misserfolg von Max Eberl wird sich aber genau an dieser Frage entscheiden. Wie kann er die Altbosse da noch mit einbinden? Wie kann er da auch mal ein bisschen in den Hintergrund treten und irgendwie damit leben, dass ihm da in die Parade gefahren wird und trotzdem Deals schaffen? Und das hat er ja geschafft bei Musiala und das hat er geschafft bei Davis. Jetzt wird es interessant, wie das bei Kimmich laufen wird. Ein letzter Punkt, was ich ganz interessant fand, war jetzt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten gab es ein Video, ein Interview, wo Hoeneß und Rummenigge waren und da haben sie eben über die Vertragsverlängerung von Frank Ribéry geredet und da hat man gemerkt, dass sie so richtig in dieser Vergangenheit geschwelgt sind und wie sie das dann beide gemacht haben und dann wollte er eigentlich gehen und dann haben sie ihn einmal zur Seite genommen und dann hat er sich am Ende doch für die Bayern entschieden. Und ich glaube, das ist die Denke, die die beiden noch haben. Da ging es damals noch hemdsärmeliger zu und jetzt muss halt Eberl schauen, dass er da die Ergebnisse liefert, dass die beiden dann zufriedengestellt werden. Aber wenn er das schafft, und ich denke, das ist auch zu schaffen, andere haben es auch geschafft. Ich denke da zum Beispiel an Matthias Sammer, der ist da auch reingekommen in diese Welt und hat sich auch irgendwie seinen Raum freigeboxt. Und das muss Max Eberl halt jetzt schaffen. Jetzt hat er auch erst das erste Jahr hinter sich. Ich denke, das wird eine Aufgabe sein für mehrere Jahre.
Ja, da ist definitiv Durchhaltevermögen gefragt. Aber ja, jetzt haben wir eine kurze Bilanz gezogen nach einem Jahr. Da ist aber dann selbstverständlich noch einiges an Zeit in Zukunft, damit sich da Max Eberl unter anderem auch beweisen kann und sich da ja auch in gewisser Weise, ich will es nicht Respekt nennen von den Bossen, aber dann doch auch etwas Respekt verdient und da vielleicht dann die ein oder andere Entscheidung etwas sehr unabhängiger treffen kann und es dann von oben her ja eher abgesegnet wird als bisher. Das letzte Thema heute, über was wir sprechen wollen, ist auch ein Thema, was uns so die letzten Folgen schon fast über beschäftigt hat, und zwar das Thema Ausstiegsklauseln. Das war bei den Bayern eigentlich vor gefühlt ein, zwei Monaten noch ein Tabuthema. Also ich weiß nicht, wann ich das Wort mit dem FC Bayern in Verbindung je gehört habe, außer dass die Bayern wohl an Spielern interessiert waren, die eine Ausstiegsklausel haben. Aber im Verein intern selbst war das ja eigentlich nie ein Thema, dass Spieler mit so einer Klausel ausgestattet wurden. Die Wahrheit sieht wohl ganz anders aus, Gieco. Es ist nicht nur einer, es sind nicht nur zwei Spieler, es ist wohl auch ein dritter, vielleicht in Zukunft auch ein vierter, fünfter, sechster. Wer hat denn jetzt alles eine Klausel beim FC Bayern München, die berühmte Ausstiegsklausel?
Ja, das Jahr ist zwar noch jung, aber ich gehe mal davon aus, dass das Wort Ausstiegsklausel ein Kandidat ist für das Unwort des Jahres beim FC Bayern, weil, so wie du es gesagt hast, das hat man jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr oft gehört. Getriggert von Jamal Musiala, der ja sozusagen eine gefordert hat in den Verhandlungen und wohl auch eine bekommen hat, wie mehrere oder wie alle berichten. Wir wissen auch, dass Harry Kane eine hat. Harry Kane hat sozusagen eine, um in die Premier League zurückzukehren, weil er dort nochmal den ewigen Rekord von Alan Shearer sich eventuell schnappen kann. Und jetzt ganz neu rausgekommen, zwei Namen, die mich so ein bisschen verwundert haben, wo ich erstmal die Augen gerieben habe. Dayo Upamecano und Minjae Kim. Also wir haben da quasi zwei Innenverteidiger, die jeweils eine Ausstiegsklausel haben sollen, wie die Bild enthüllt hat. Und bei Dayo Upamecano gab es ja auch in den letzten Tagen Gespräche oder Berichte, dass er in den aktuellen laufenden Gesprächen eine fordert. Jetzt wissen wir auch, warum er eine fordert, weil er schon eine im Vertrag hat anscheinend. Und bei Franzosen soll sie bei 120 Millionen Euro liegen, was schon viel Geld ist. Ja? Ich denke mal, es gibt den einen oder anderen Bayern-Fan, der jetzt sagen wird, ja, für 120 verkaufe ich den gerne. Aber mit Blick auf seine aktuelle Form oder das Kompanie auf ihn setzt, ist, glaube ich, ein Verkauf von Upamecano kein Thema. Im Gegenteil, man will ja verlängern. Aber auf jeden Fall soll er eine haben. Und Minjae Kim wundert mich auch so ein bisschen. Kam ja damals sozusagen aus Neapel. Bei ihm soll sie bei 110 Millionen Euro liegen. Auch viel Geld für einen Innenverteidiger. Es wird beide auf Anhieb zu den teuersten Innenverteidigern der Welt machen. Ich denke auch, bei Kim würden viele Bayern-Fans sagen, für das Geld verkaufe ich den gerne. Ich glaube auch, dass die Bayern bei diesen Summen einfach gesagt haben, okay, komm, bei den Summen, wenn da wirklich jemand kommt und 120, 110 auf den Tisch legt, dann beißen wir da auf die Zähne und verkaufen die, da kriegen wir schon Ersatz dafür. Das sind ja Summen, die deutlich über den Marktwerten der jeweiligen Spieler liegen. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt mit Musiala und Kane, da kann man ein Stück weit, sage ich mal, verstehen, ja, mal Musiala absolute Gesicht der Zukunft. Wenn er was fordert, dann ja, bist du da fast schon irgendwie kannst ja nicht Nein sagen, gefühlt. Und bei Kane war es ja genauso. Kane war damals ja auch bei vielen Vereinen hoch im Kurs und auch er, auch da, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwer geworden, diese Klausel wegzuverhandeln. Dass man aber, sage ich mal, Upamecano und Kim, die jetzt ja natürlich schon auch Stammspieler sind und viel spielen und auf die man auch setzt, dass die aber eine bekommen haben, wundert mich so ein bisschen und zeigt einfach, wie du es gesagt hast, dass Ausstiegsklauseln definitiv kein Tabuthema mehr sind beim FC Bayern, sondern sie werden einfach medial nicht, sage ich mal, hochgekocht. Ist auch ein bisschen komisch, dass Upamecano, der jetzt schon, glaube ich, im dritten oder vierten Bayernjahr ist, dass das jetzt erst rauskommt, dass er eine hat. Und bei Minje Kim, gut, der ist auch jetzt dann seine zweite Saison da. Normalerweise kommen solche Klauseln relativ zeitnah nach der Verpflichtung raus oder zumindest eben kurz danach. Dementsprechend jetzt so ein bisschen verwunderlich, dass das rauskommt. Aber wir sehen, der FC Bayern kann sich den Marktgegebenheiten sozusagen nicht widersetzen, so wie es Sebastian gerade gesagt hat. Früher haben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gesagt, Ausstiegsklauseln, das kannst du vergessen. Entweder unterschreibst oder du kannst gehen. Heutzutage muss der Verein da ja natürlich ganz, ganz anders handeln, weil einfach sehr, sehr viele Spieler eine Ausstiegsklausel haben. Und das kann man eigentlich nur noch über die Summe regeln. Also indem du relativ hohe Summen reinsetzt, wo dann einfach ein Abgang sportlich wird oder aber finanziell zumindest was kompensiert wird.
Ja, du hast jetzt einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar die Höhe der Klausel. Ich meine, zu Rummenigge und Hoeneß-Zeiten war es auch in der Fußballwelt nicht gang und gäbe. Heute ist es eine ganz andere Situation. Also wir haben selten einen Transfer von jungen Spielern oder von gefragten Spielern, wo nicht irgendwie eine Klausel drin ist, Sebastian. In der Fußballwelt normal. Fakt ist aber, die Klauseln sind meistens viel, viel höher. In Spanien sind es meistens Milliardensummen. Bei anderen Talenten sind es dann so große Summen, dass man sagt, okay, da hat man mindestens 2, 3, 4 Ersatzspieler, die man jetzt damit verpflichten könnte, so wie es Frankfurt ja gern macht mit ihren Stürmern. Bei den Bayern sind die Summen jetzt aber in meinen Augen zumindest ja schon, ich will jetzt nicht sagen lächerlich gering angesetzt, aber ja schon so, dass man sagen kann, hey, da könnte es den einen oder anderen verrückten Verein geben, der die ziehen könnte. Könnte das ganze Thema Ausstiegsklauseln zum Problem werden in München?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin da bei Weko. Ich finde sie noch nicht lächerlich gering. Also 120 für einen Upamecano oder 110 Millionen für einen Minje Kim. Das wäre immer noch ein sehr guter Deal. Mit Spanien kann man das nicht vergleichen, weil das ist ja eine rechtliche Sache. Die müssen eine Ausstiegsklausel reinmachen und dann sagt man halt irgendeine Fantasiesumme, die eh nie jemand zahlen wird, und dann sagt man eine Milliarde. Das ist bei Bayern anders. Ich glaube, dass es bei Bayern jetzt gerade noch so ein Punkt ist, dass die Leute so eine gewisse Versicherung wollen, dass sie da nicht festgehalten werden, mal übertrieben gesagt, gegen ihren Willen. Ich kann es bei Harry Kane zum Beispiel sehr gut verstehen. Der ist gekommen, ist in eine für ihn komplett fremde Liga gekommen, ist in ein neues Land gekommen. Das ist jetzt alles gut gelaufen, aber es hätte ja auch sein können, dass es ihm nach einem halben Jahr überhaupt nicht gefällt und er denkt, er will zurück in die Premier League, und da hat er sich halt so eine Versicherung eingebaut, dass die Bayern ihn jetzt halt da nicht über 4 Jahre festhalten können. Und wenn da der Preis stimmt, finde ich, das ist auch einfach marktüblich, und warum soll der FC Bayern da jetzt noch ein anderer Verein sein als jeder andere Großclub auf der Welt? Es war früher einfach eine andere Situation, dass Hoeneß und Rummenigge gesagt haben, alle Vereine sollen kommen, wenn sie unsere Stars wollen, und die werden an unserem Festgeldkonto zerschellen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das hat Uli Hoeneß ja selbst zugegeben. Das Festgeldkonto ist nicht mehr so dick, und damit ist man halt einfach auch ein Verein wie viele andere Champions League Clubs auf der Welt. Die geben auch alle Ausstiegsklauseln. Und so kann man sich halt versichern. Auf der einen Seite kann sich der Spieler versichern, dass er irgendwie dann doch noch rauskommt, wenn das Mega-Traumangebot kommt. Ich glaube, viele denken dann vielleicht schon, gerade wenn sie älter werden, auch ein bisschen an Saudi-Arabien, wenn jetzt da der verrückte Verein kommt, der ein unglaubliches Gehalt bietet, das dreifache Gehalt vom FC Bayern, dann will man halt die Möglichkeit haben, dass man sagt, okay, dann leg die 100 Millionen noch auf den Tisch und dann komme ich zu euch. Ich finde es normal. Ich glaube, das wird nicht zum Problem, solange es eben nicht nah am Marktwert der Spieler ist, wo man dann sagt, okay, jetzt kann halt ein Musiala für gutes Geld gehen oder für günstiges Geld gehen, dann könnte es ein Problem werden. Aber wir haben beim letzten Mal auch schon drüber geredet, wenn die Ausstiegsklausel bei Musiala so gebaut ist, wie man denkt, ist es immer noch ein angemessener Preis zu den jeweiligen Jahren seines Vertrages. Und darum finde ich, das ist eine normale Entwicklung. Das hat sich, glaube ich, so nostalgisch, folkloristisch ergeben, dass bei Bayern nicht über Ausstiegsklauseln geredet wird. Das kommt aus einer alten Zeit, und ich denke, wir werden das jetzt, das ist so eine gewisse Öffnung, und ich denke, wir werden das in den nächsten Verträgen jetzt ganz normal hören, wie bei anderen Clubs auch, dass die Spieler eben Ausstiegsklauseln haben. Vielleicht machen sie die Bayern dann einfach immer ein bisschen höher als vergleichbare Vereine.
Es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, ob es A, noch mehr aktuelle Spieler gibt mit einer Ausstiegsklausel drin, B, ob aber eben alle zukünftigen Vertragsverlängerungen so eine Klausel beinhalten werden. Fakt ist, zu all den Sachen, egal ob Kimmich oder Ausstiegsklauseln oder allgemein Transferthemen, halten wir euch natürlich bei fcbinside.de und in der FCB Inside App auf dem Laufenden. Die könnt ihr euch sehr gerne runterladen, um immer up to date zu bleiben. Ansonsten blicken wir natürlich gespannt auf das Spiel jetzt am Wochenende, das nächste Topspiel, bevor es dann nächste Woche in den Kracher geht gegen Leverkusen, wo wir natürlich auch vor Ort für euch sein werden, wo ihr alle Stimmen nach dem Spiel nochmal bei uns anschauen könnt, genauso wie das Rummenigge Interview von der Jubiläumsfeier, wo er sehr ausgiebig vor den Kameras stand und ja, viele Fragen beantwortet hat, aber auch viel interessante Ausblicke gegeben hat rund um den FC Bayern, rund um die Fußballwelt im Allgemeinen. Das war es von unserer Seite in der heutigen Folge FCB Inside Headlines. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns natürlich auch in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Servus.